Wir wollten ja in der Apostelgeschichte weiterfahren. Deshalb lesen wir jetzt Apostelgeschichte 4 von Vers 1 bis 22. Während sie aber, Johannes und Petrus, zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, die es verdroß, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten und Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohenpriesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi, des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich, und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie miteinander und sagten, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen, und sie können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, lasst uns sie ernstlich bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in den Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, da urteilt selbst. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie strafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Liebe Brüder und Schwestern, am Sonntag nach Himmelfahrt, also vor einem Vierteljahr, haben wir das Wort in Apostelgeschichte Kapitel 4 näher betrachtet, indem es erstens um diese Heilung des Lahmgeborenen durch Petrus und Johannes vor der Tür des Tempels im Namen Jesu ging, die jetzt seine Früchte trägt. Zweitens ging es bei diesem Bibeltext aber auch um die zweite Missionspredigt des Petrus im Tempel aus eben diesem Anlass. Seine erste Missionspredigt hielt Petrus gleich nach dem Pfingstgeschehen. Aufgrund dieser ersten Predigt des Petrus damals wurden 3000 Seelen an Jesus gläubig und durch die Taufe zur Gemeinde hinzugetan. Und nach dieser zweiten Missionspredigt nun, hier aus Anlass der Heilung des Lahmgeborenen, berichtet Lukas in Vers 4 des vierten Kapitels, wir haben es gelesen, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Vielleicht wundern wir uns über diese große Zahl von Bekehrungen damals. Denn aufgrund dieser Zahl muss man doch annehmen, dass noch weitere Tausende die Botschaft gehört hatten. Ist das denn möglich, dass damals im Tempel so viele tausend Menschen zugegen waren? So können wir uns fragen. Wenn wir aber an die große Anzahl des Tempelpersonals denken, dann werden wir uns das schon vorstellen können. An der Spitze stand der hohe Priester, der nur einmal im Jahr in das Allerheiligste durfte, um dort Blut auf die Bundeslade zu sprengen. Und sein Stellvertreter war der Tempelhauptmann, eine Art Polizeichef, der für Ordnung sorgte und auch Verhaftungen vornehmen konnte. Dann kam als weiteres die Oberpriester, die für den Tempelkult zuständig waren. Sie waren die Leiter der 24 Wochenabteilungen und ihrer Tagesabteilungen, die für die Tempelaufsicht eingesetzt wurden. Und in dieser Gruppe gab es zum Beispiel auch den Tempelaufseher und auch den Schatzmeister, der für die Finanzen zuständig war. Und dann kam die Gruppe der Priester, die zum Dienst in 24 Wochenabteilungen zu je 4 bis 5 Tagesabteilungen eingeteilt wurden, an der Zahl etwa 7200. Und zum Schluss kamen noch die Leviten, auch in 24 Wochenabteilungen eingeteilt, die zum Dienst als Sänger, als Musiker, als Tempeldiener und als Tempelwächter fungierten. An der Zahl etwa 9600. Im Ganzen also fast 17.000 Personen. Die Priester und Leviten wohnten meistens auf dem Land und erschienen nur zu ihren Dienstwochen oder zu besonderen Festen in Jerusalem. Das wissen wir zum Beispiel von Zacharias, dem Vater des Johannes des Täufers. In Lukas 1 lesen wir davon zum Beispiel: Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und auch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter wird uns berichtet, wie ein Priester und dann auch ein Levit von Jerusalem hinab nach Jericho an dem von den Räubern Niedergeschlagenen vorbeikam. Sie kamen wohl vom Tempeldienst aus Jerusalem. Jedenfalls, wenn wir um diese große Zahl von Mitarbeitern im Dienst des Tempels wissen, dann verstehen wir auch, dass dieser große Aufwand an Mitarbeitern deshalb nötig war, weil es eine große Menge an Tempelbesuchern gab. Es war etwa nach unserer Zeit 3 Uhr nachmittags, zur Stunde des Gebets, als Petrus und Johannes mit dem ehemals Lahmen in den Tempel kamen. Das wird im 3. Kapitel berichtet. Gegen Abend dann erschienen, so wird uns hier in unserem Text berichtet, erschienen die Priester und der Hauptmann oder Polizeichef des Tempels zusammen mit Sadduzäern, die unter anderem eine Auferstehung aus den Toten leugneten. Es verdroß sie, wie es hier heißt, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Ein Ausleger meint dazu: Hier kommt wieder der uralte Konflikt zwischen dem Religionsbeamtentum der Priester und der geistgetriebenen prophetischen Laienverkündigung zum Tragen, unter dem schon Jeremia gelitten hat. Gerade aber an der Gestalt des Priesterabkömmlings Jeremia wird deutlich, dass in Gottes Reich erlerntes und erarbeitetes Wissen einerseits und spontanes von Gottes Geist eingegebenes Verkündigen andererseits kein Gegensatz sein müssen, sondern dass beide einander ergänzen. Sicher ist es für beide Arten der Verkündigung nachteilig, wenn sie die jeweils andere Art der Verkündigung ablehnt. Das zeigt der Blick in die Geschichte der kirchlichen und gemeindlichen Entwicklung. Und einer, der Theologie studiert hat, der braucht genauso den Geist Gottes zur Verkündigung wie ein Laie. Und nicht jeder Laie hat die Aufgabe und die Vollmacht zur Verkündigung. Wenn auch die Priester und die Sadduzäer hier, Vertreter der Theologie also, meinten, Petrus und Johannes als Laien zu beurteilen, war dem nach meinem Verständnis nicht so. Denn eine bessere Schule, wie es die Jünger in der über 3 Jahren dauernden Nachfolge Jesu hatten, wiegt auch kein noch so langes Studium auf, das einer auf einer renommierten theologischen Fakultät absolvieren kann. Für uns heute gilt in jedem Fall, sowohl für den Theologen als auch für den Laienverkündiger, die Prüfung an der Heiligen Schrift. Das, was verkündigt wird, muss jedenfalls an der Schrift zu messen sein. Wenn hier die Sadduzäer darüber aufgebracht waren, dass die Jünger die Auferstehung Jesu von den Toten verkündigten, so missfiel ihnen und den Priestern überhaupt, dass sie das Volk lehrten. Später heißt es in Vers 13, dass sie sich verwunderten über die Freimütigkeit von Petrus und Johannes, weil sie inne wurden, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien. Aber sie erkannten dann, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und außerdem stand ja das Corpus Delicti, stand der ehemals Lahme, quicklebendig und umherspringend bei ihnen. Dass hier ein Wunder geschehen war, das konnten sie also nicht leugnen. Vielleicht waren sie neidisch, dass nicht sie, die Beamten des Tempels und die Vertreter der Theologie, Gottes Werkzeuge zu diesem Wunder waren. Aber Gott lässt sich nicht vorschreiben, durch welche Werkzeuge er sein Wort verkündigt und Wunder vollbringt. Die Frucht davon sah man ja in Gottes Bestätigung der Apostel durch dieses Wunder. Das Wesentliche dabei war aber nicht dieses Wunder Gottes an dem ehemals Lahmen. Das eigentliche Wunder war, dass tausende Menschen durch die Verkündigung der Jünger gläubig geworden waren. Das war das Wunder. Aber dieses Gläubigwerden ist ja auch so ein biblisches Fachwort, das man nicht gerne hört. Wer sich heute als gläubig bezeichnet, wird oft als hochmütig angesehen. Dabei war es in der Zeit der Urchristengemeinde durchaus üblich, dass man von Gläubigen sprach. Der ist gläubig. Wir sehen es hier an der Anzahl von Männern, die gläubig wurden und an die Botschaft von Jesus als dem Auferstandenen hörten. Sie hörten und glaubten es. Der ist also gläubig zu bezeichnen, der seine Hoffnung im Leben und Sterben auf den für uns gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus setzt. Sicher heißt das nicht, dass die Gläubigen in ihrer Lebensführung unbedingt besser als andere Menschen sind. Und da sagt ein Ausleger sicher zu Recht dazu, gläubig zu sein bedeutet vielmehr demütig zu sein und in der Abhängigkeit von Christus zu leben. Äußeres Zeichen dieser Demutshaltung ist, dass der gläubig gewordene sich der Gemeinde anschließt, die er zum Überleben im Glauben braucht. Die Bibel kennt ein anonymes Christentum, eine private Gottgläubigkeit nicht. Die Verantwortlichen des Tempels setzten nun der ganzen Szene am Abend ein Ende, indem sie die Jünger bis zum Morgen in Haft nahmen. Am nächsten Morgen erschien dann die ganze erlauchte Gesellschaft, die hier in den Versen 5 bis 6 aufgelistet werden, wie Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas, und Johannes, und Alexander, und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie wollten nun von den Jüngern wissen, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Die Obersten Israels möchten also gern erfahren, wer hinter dieser nicht zu leugnenden Tat der Heilung steckt. Aber eigentlich sollten sie das schon längst wissen. Denn sie erkennen diese Menschen doch als solche, die zu Jesu Lebzeiten mit ihm zusammen waren, wie schon gesagt. Ihre Frage meint das ganze Auftreten der Apostel, vor allem die Heilung, aber auch die öffentliche Verkündigung im Tempel. Wie kommt ihr zu dem allen? Wer hat euch dazu die Erlaubnis gegeben? Genauso war an Jesus selbst diese Frage gerichtet worden in Matthäus 21 zum Beispiel, nachdem er die Verkäufer, die Käufer und die Wechsler aus dem Tempel getrieben hatte. Da sagten sie auch, in welcher Vollmacht tust du dieses und wer hat dir diese Vollmacht erteilt? Und so wie es also Jesus ging, so erging es nun auch seinen Jüngern. Und Petrus, der hier wieder als der Sprecher auftritt, zögert keinen Augenblick ihnen darauf, die Antwort des Glaubens zu geben. Man muss in diesem Zusammenhang schon sagen, es ist typisch, wann Christen zumeist aufgefordert werden, offiziell von ihrem Glauben zu erzählen und Zeugnis von Jesus zu geben. Nämlich, es ist oft dann der Fall, wenn man ihnen den Prozess machen will. Sonst gibt es kaum einmal ein öffentliches Interesse am Glauben eines Christen. Auf solche Gelegenheiten ergeben eben auch die beste Möglichkeit, vom Glauben an Jesus, dem Auferstandenen, auch zu zeugen. Die Jünger nützen diese Gelegenheit nicht in erster Linie zu ihrer Verteidigung. sondern eben zum Zeugnis für Jesus. Auch später sehen wir das vor der Steinigung des Stephanus zum Beispiel in Kapitel 7 oder auch bei Paulus in Kapitel 17. Und weiter lesen wir in Vers 8, da sprach Petrus erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen. Und auch hier sehen wir es, dass die ersten Christen nicht aus eigenem Antrieb geredet haben, sondern dass Gottes Geist sie erfüllte und ihnen die Worte in den Mund legte, so wie es Jesus öfters verheißen hatte, wenn er sagte, zum Beispiel in Lukas 12, wenn sie euch aber vor der Synagoge und die Obrigkeiten und Gewalten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Diese Zusage Jesu an die Jünger, dass der Heilige Geist ihnen beistehen wird in solchen Situationen, das erfüllt sich nun. Der Geist Gottes ist es also, der den Jüngern den Mund öffnet und das Wort führen lässt, und zwar so, dass das Zeugnis von Jesus, dem auferstandenen Herrn, klar und unmissverständlich deutlich wird. Und auch hier in seiner dritten öffentlichen Rede, jetzt vor dem Hohen Rat, verkündet Petrus den Tod und die Auferstehung Jesu. Und er verschweigt nicht, dass seine Zuhörer die Schuld dafür tragen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Furchtlos und ohne Befangenheit, mit Freimütigkeit, wie der Hohe Rat selbst feststellte, spricht Petrus hier. Er hat keine Angst um das eigene Leben und er buhlt nicht um das Wohlwollen dieser Mächtigen. Sachlich und klar, wohl ehrerbietig, aber mit dem tiefen Ernst des Stehens vor Gott, redet Petrus und kommt auf den wichtigen Punkt zu sprechen, dass Israel seinen Messias verworfen hat und dass dieser trotzdem, trotz dieser Verwerfung, eine unvergleichliche Würde hat. Und an dem Beispiel vom Stein, der von den Bauleuten mit Verachtung zurückgewiesen wurde, spricht er von dieser besonderen Ehre und dieser besonderen Würde, mit der Jesus von Gott ausgezeichnet ist. Den Hintergrund dieses Beispiels vom Stein, eigentlich vom Eckstein, bildet der 118. Psalm, der schon von einer messianischen Erwartung spricht, wenn es da heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und dort in diesem Psalm betet der Psalmist in Todesgefahr und erlebt die Errettung durch Gott auf sein Gebet hin. Und dann bringt er im Tempel dafür das Dankopfer dar. Ein Ausleger meint, dass hier mit diesem besonderen Stein wohl nicht an den Schlussstein gedacht ist, der das Gewölbe abschließt, sondern an den Grundstein, der dem ganzen Gebäude im eigentlichen wie im übertragenen Sinn seinen Halt gibt. Und das könnte auch geschichtlich belegt sein. Bei Beginn des Wiederaufbaus des Jerusalemer Tempels nach dem Exil könnte man sich zuerst auf die Suche nach dem alten Grundstein, der die Kontinuität zwischen altem und neuem Tempel herstellen sollte, gemacht haben. Und dabei könnten die suchenden Bauarbeiter den tatsächlichen Grundstein zwar gesehen und untersucht, aber als falsch verworfen haben. Und erst später beim nochmaligen Suchen hätten sich dann seine Identität herausgestellt. Eine weitere Stelle mit diesem Wortlaut finden wir in Jesaja 28, wo der Herr sagt, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohl gegründet ist. Und gerade diese Stelle wird im Alten Testament auf Jesus als den Messias Israels bezogen. Kein Wunder, dass Petrus dann dieses Wort vom Eckstein mit dem anschließenden Wort im 12. Vers klar auf Jesus bezieht, indem er es so kommentiert, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Der griechische Text betont besonders stark, dass in wirklich keinem anderen Namen Rettung zu finden ist. Jesus Christus ist der einzige Zugang zu Gott. Kein sonstiges Wesen, auch kein Mensch kann zu dem lebendigen Gott führen. Einzig und allein Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er allein ist Mittel zwischen Gott und den Menschen. Aber da sagt auch schon der Wortlaut, seines Namens aus. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er seinem Sohn den Namen Jesus verliehen hat. Da ist es nicht so wie bei uns Menschen. Bei uns ist der Name nicht Wesen und Lebensinhalt. Darum heißt es ja auch, dass Name Schall und Rauch sei. Unsere Eltern haben uns in den meisten Fällen Namen gegeben, die ihnen einfach gefallen haben. Aber bei unserem Herrn trifft das nicht zu. Denn dieser Name Jesus oder Jeshua sollte auch ganz klar sein Programm darstellen. Wie sagt der Engel zu Josef, als er daran dachte, Maria wegen ihrer Schwangerschaft heimlich zu verlassen? Das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Warum? Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. So heißt also sein Name auf Deutsch, der Herr ist Heil oder der Herr ist Rettung. Die anderen Namen oder Bezeichnungen für unseren Herrn wie Immanuel, Gottesknecht, Menschensohn, Gesandter, Eckstein, Rabbi oder Meister, Messias oder Christus, auch Schöpfer nach Johannes 1 oder das Wort, das Fleisch geworden ist, sind alles Ergänzungen und sind Amtsbezeichnungen unseres Herrn. Aber der Jesusname ist sein Programm, ist seine Lebensaufgabe. Und deshalb kam er auf diese Erde. Er kam, um zu retten, er kam, um zu erlösen, er kam, um mit Gott zu versöhnen. Und wenn dieser Name damals auch gar nicht so selten war, so war doch der Sohn Gottes der Einzige, der diesen Namen zurechttrug. Und diesen Namen legte er auch nicht ab, als er in den Himmel fuhr. Nein, Gott der Herr verleiht ihm ausdrücklich diesen Namen Jesus erst recht auch für die himmlische Welt. Die Namensgebung am Anfang seiner irdischen Laufbahn war wie eine Verheißung. Er selbst wird sein Volk retten von ihrer Sünde. Und nun bestätigt der Vater, dass die in seinem Jesusnamen beschlossene Sendung nunmehr erfüllt und sein göttlicher Auftrag aufs Völligste ausgeführt ist. Der Vater bescheinigt ihm, dass er den Namen Jesus auf Erden zurechtgetragen hat. Und deshalb soll er ihn auch in der Herrlichkeit für immer behalten. Wenn wir uns vorstellen, wie der Sohn nach vollbrachtem Erlösungswerk zum Vater, der ihn gesandt hatte, zurückkehrte, so muss sich nach dem Zeugnis der Schrift dabei Folgendes abgespielt haben. Nach Hebräer 4, Jesus, der Sohn Gottes, hat die Himmel durchschritten. Nach Hebräer 9 ist er dann ein für allemal mit dem Blut von Böcken und Kälbern, nicht nur mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ins himmlische Heiligtum hineingegangen und hat sich nach Römer 10 für immer zu Rechten Gottes gesetzt. Während die alttestamentlichen Priester ihren Dienst im Heiligtum stehend hatten verrichten müssen, wie es in Hebräer 10 heißt, ist er, laut Hebräer 5, von Gott begrüßt worden nach der Ordnung Melchisedeks, begrüßt worden mit seinem Namen Jesus, den er ja vor seiner Menschwerdung noch nicht getragen hatte. Sein Ausleger betont in diesem Zusammenhang, damit wir aber nicht auf den Gedanken kämen, er habe bei seiner Rückkehr in die himmlische Welt diesen Namen abgelegt und hieße nun seitdem nur Christus, wird ihm sein ursprünglicher Name, den er auf Erden getragen hatte, nach Philipper 2, ausdrücklich auch für den Himmel verliehen. Nämlich dieser Name Jesus. Und dass dieser Name einmalig ist, das ersehen wir ja auch daraus, dass Jesus von der Endzeit sagt, es werden viele Christusse kommen und viele verführen. Also nicht Jesusse, sondern Christusse. Der Mensch, der ohnehin so viel auf Titel gibt, wird auf diese Verführer, die den Titel Christus sich zu Unrecht aneignen, hereinfallen. Den Namen Jesus aber scheuen sie, den lehnen sie ab oder sie schämen sich mit ihm. Der Name Jesus ist es, der die Geister scheidet wie kein anderer Name. Zu einem ganz bestimmten Zweck hat Gott seinem Sohn bei seiner Erhöhung den Jesusnamen verliehen. Nach Philipper 2, wie wir gehört haben, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, und zwar der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also gerade auch alle Himmlischen sollen ihre Knie in diesem Namen beugen. Und jede Anbetung, die dem Vater der Herrlichkeit, dem Gott aller Gnade, dem König der Zeitalter nach 1. Timotheus 1 dargebracht wird, geschieht einzig und allein im Namen des Herrn Jesus, eben zur Ehre Gottes des Vaters. Nicht anders will Gott geehrt und angebetet sein, als nur im Namen Jesu. Und diese Anbetung des gesamten Himmels wird uns besonders in Offenbarung 5 geschildert. Sie geschieht dort mit den so bekannten Worten: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Welche Herrlichkeit, was für ein Lichtglanz dabei die Himmel erfüllt, geht daraus hervor, dass sie zu ihrer Erleuchtung weder das Licht der Sonne noch des Mondes, geschweige denn das vom Lampen benötigen, denn ihre Leuchte ist das Lamm nach Offenbarung 21. So groß also ist der göttliche Lichtglanz, der vom Angesicht unseres Herrn Jesus Christus ausstrahlt, dass alle Stufen, alle Sphären und Regionen der himmlischen Welt davon bis in alle Ewigkeit taghell erleuchtet sein werden. Denn Nacht wird es keine mehr geben. Das ist die Stadt, die die festen Grundmauern hat, deren Bilder und Erbauer Gott selbst ist. Und nach ihr hat schon Abraham ausgeschaut. Sie hat er sehnsuchtvoll erwartet. Und nach ihr sollen auch wir uns ausstrecken. Nach ihr suchen mit ganzer Hingabe, damit wir sie auch finden und erlangen wie er. Das ist die ewige Herrlichkeit unseres Gottes, in der er uns heimrufen will. Das Ziel, dem wir nachjagen sollen, der Kampfpreis der Berufung nach oben, den Gott im Namen Jesu an uns hat ergehen lassen, das unvergängliche und unentweihte und unverweltliche Erbteil, das Gott in den Himmeln denen bereitet hat, die ihn wirklich lieben, die Erscheinung ihres Herrn Jesus erwarten und herbeisehnen, nach 1. Petrus 1. So gibt es unter allen Himmlischen nicht den geringsten Zweifel darüber, welcher Name es ist, der jeden anderen Namen überragt. Und der gesamte Himmel hallt wieder vom Ruhm und vom Lob und vom Preis dieses einen Namens, dem kein anderer gleicht, nämlich Jesus. Es war an einem Feiertag. An Bord eines Kursschiffes auf einem deutschen See, es mag der Bodensee gewesen sein, befanden sich neben den vielen Ausflüglern auch mehrere Gruppen junger Christen. Sie sangen zur Ehre des Herrn und zur Freude vieler ihre frohmachenden Lieder, auch über den wunderbaren und schönsten Namen Jesus. Einem Passagier, einem Herrn mittleren Alters, gefiel der Gesang und das dadurch abgelegte Zeugnis von Jesus dieser jungen Christen allerdings ganz und gar nicht. Verärgert wich er aus, begab sich auf die andere Seite des Decks, aber bald begann auch dort der Gesang der jungen Leute. Und wieder wich er aus, ging eine Decke tiefer und hoffte dort nicht mehr belästigt zu werden. Doch auch das war vergebens, und noch einmal unternahm er seinen letzten Versuch. Als auch dieser misslang, da wandte er sich total verärgert an einen vorübergehenden Kellner mit der Frage: Wissen Sie denn keinen Ort, wo man vor diesen Leuten sicher ist? Doch, mein Herr, war die prompte Antwort, die Hölle. Was den Kellner zu dieser Antwort bewog, ist nicht bekannt. Doch beim Fahrgast löste sie ein heilsames Erschrecken aus. In der Hölle. Tief im Gewissen getroffen kam er zum Nachdenken. Später erkannte er, dass er ein verlorener Sünder war und nichts als die Hölle verdient hatte. Er kehrte um von seinem verlorenen Leben und fand zum Glauben an den Herrn Jesus. Man kann dem Zeugnis über den Herrn Jesus ausweichen und damit dem Heiland den Rücken kehren und seine Chance, errettet zu werden, verpassen. Wenn die Gnadenzeit abgelaufen ist, werden die Menschen das Wort des Herrn suchen und werden den Namen nicht kennen, durch den allein sie errettet werden. Es wird ihnen so ergehen wie den Menschen, denen Amos schon prophezeite: Sie werden umherschweifen von Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten. Sie werden umherlaufen, um das Wort des Herrn zu suchen und werden es nicht finden. Verzeiht, wenn ich jetzt mit einem weiteren Bild komme. Aber auch Jesus hat ja oft in Bildern und Gleichnissen geredet. Schon vor Jahren ist ein seltsames Buch erschienen. Ich habe es wohl schon erwähnt. Es hatte den Titel Briefe aus der Hölle. Und darin hat sich einer ausgemalt, wie die Hölle wohl aussehen könnte. Und eine Szene macht tiefen Eindruck und bleibt unvergesslich in diesem Buch. Der Wanderer geht über eine endlose graue Steppe. Überall sieht er Menschen sitzen. Sie haben zerquälte Gesichter, sie raufen sich die Haare, sie sitzen und stützen den Kopf schwer in die Hand. Sie scheinen ratlos zu sein. Es ist so, als ob sie mit schärfster Konzentration über irgendetwas nachdachten. Die Leute können einem leid tun. Worüber denkt ihr denn nach, fragt der Wanderer sie. Über einen Namen. Ja, über welchen Namen denn? Ja, das wissen wir eben nicht. Das ist gerade unser Unglück. Ach, das wisst ihr nicht. Ihr denkt über einen Namen nach, den ihr nicht kennt. Das kann man doch nicht verstehen. Ja, sagen die Verdammten, wir wissen nur so dunkel, dass es einen Namen gibt, einen starken und herrlichen Namen. Und wenn wir diesen anrufen könnten, dann könnten wir sogar hier aus der Hölle errettet werden. Bei Lebzeiten haben wir einmal diesen Namen gehört, aber wir haben nicht darauf geachtet. Und nun können wir ihn eben nicht mehr finden. Kannst du uns nicht den Namen sagen? Und dann hängen sich die Verdammten an den Wanderer, flehen und bitten, betteln und winseln, ob er ihnen nicht den Namen nennen könne. Das Erschütterndste kommt aber dann erst. Der Wanderer nennt ihnen nun diesen Namen, den einen großen, herrlichen Namen, den Namen Jesus. Aber so deutlich er ihnen den Namen auch sagen mag, es ist, als könnten sie ihn nicht verstehen. Und schließlich ruft er ihn so laut, dass es wie das Heulen eines Orkans ist. Er schreit ihn in alle Winde. Er meint, es müsste ihnen in den Ohren gellen. Aber es ist, als sei ihr Ohr verstopft. Sie können den Namen nicht mehr hören. Sie haben kein Organ mehr, ihn zu vernehmen, ihn zu verstehen. Und da wendet der Besucher sich traurig von ihnen. Wie schrecklich ist das? Der Name ist da. Aber sie können ihn nicht mehr finden. Und ob man ihnen den Namen auch sagt, sie können ihn nicht fassen. Und das wird die schrecklichste Hölle sein, dass man den Namen nicht mehr wissen darf, durch den wir Rettung und Seligkeit erlangen. Gott helfe uns, dass wir diesen Namen ernst nehmen, dass wir ihn lieb gewinnen und anrufen. Zeit unseres Lebens, denn hernach ist es zu spät. Unser Textwort aus der Apostelgeschichte zeugt davon, dass Jesus sein Wirken nach seiner Himmelfahrt nicht in den himmlischen Raum verlagert hat, sondern dass er, der auferstandene Herr, durch seinen Geist unter seinen Nachfolgern gegenwärtig ist. Die Kraft und die Vollmacht seines Namens scheiden die Geister. Sie müssen offenbar werden, ob sie für ihn oder gegen ihn sind. Nicht die Apostel haben diese Tat der Heilung bei diesem Lahmen an der schönen Tempeltür vollbracht, sondern Gott hat Jesus als seinen Knecht verherrlicht und zu seinen Rechten erhöht. Und so hat Jesu Name, der Name des Erhöhten, dieses Wunder der Heilung am Lahmen vollzogen. Das Wort zeigt uns also, dass der auferstandene und in den Himmel aufgefahrene Jesus nicht nur in seiner Gemeinde gegenwärtig ist, sondern dass er auch handelt, dass er auch wirkt, eben durch seine Jünger, durch seine Nachfolger. Die Apostel sind seine Werkzeuge und darin besteht auch ihre Vollmacht. Sie dürfen in seinem Namen das Evangelium, die frohe Botschaft ausrichten. Sie dürfen in seinem Namen segnen, dürfen in seinem Namen helfen und heilen. Sie haben die Verheißung von Jesus selbst in Matthäus 18. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Oder Johannes 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und deshalb konnte dann der Apostel Paulus auch an die Kolosser schreiben, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Auf dieses Zeugnis des Petrus vom auferstandenen Herrn Jesus konnten sie, also die im Hohen Rat, nichts antworten. Was sollten sie auch dagegen sagen? Dem Hohen Rat geht es jetzt wie den Gegnern Jesu zu seiner Zeit. Angesichts dieses Wunders an dem Kranken müssen sie verstummen. Und unter Ausschluss der Angeklagten beraten sie nun über diesen Fall. Und wir sehen hier die Ratlosigkeit der Richter, wenn sie sich hier in Vers 16 fragen, was sollen wir diesen Menschen tun? Und gestehen sich dann angesichts des geschehenen Wunders ein, wir können es nicht leugnen. Sie würden es also gerne leugnen, wenn sie könnten. Ihnen geht es nun darum, eine weitere Ausbreitung dieser Nachricht des geschehenen Wunders zu verhindern. Ihnen ist nicht wohl dabei, wenn Sie sich vorstellen, dass dieser Name Jesus weiter bekannt werden könnte. Und darum diese Reaktion, die aus Vers 18 sichtbar wird. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Sie schaffen es ihnen ein, sie verbieten es ihnen quasi, diesen ihnen so unbeliebten Namen weiter zu verkündigen. Und was antworten hier Petrus und Johannes? Petrus, der ja Jahrzehnte später die Gemeinde in seinem ersten Petrusbrief sogar zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit auffordert. Er sagt, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Der Anspruch des Staates zum Gehorsam seiner Bürger erstreckt sich nicht so weit, dass das Evangelium von der Rettung durch Jesus uns verboten werden dürfte. Viele Christen heute müssen sich damit auseinandersetzen, dass man ihnen eben verbietet, in ihren Glauben zu leben und von Jesus zu zeugen. Und doch tun sie es. Wenn sie auch öffentlich nicht Jesus verkündigen dürfen, so versuchen sie doch, ihrem Glauben gemäß zeugnishaft zu leben. So wie es Petrus in seinem ersten Brief sagt, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Wir im Westen haben noch die Freiheit, den Namen Jesu zu verkünden und von ihm zu zeugen. Viele Arten des Protestes gibt es ja in unserer Zeit. Wer hat aber den Mut, für den zu protestieren, in dem allein die Rettung ist, nämlich für Jesus? Wer protestiert, wenn Jesu Name geschmäht und gelästert wird? Wir sollten die Möglichkeit nützen, auch durch Leserbriefe an Zeitungen und Fernsehsendern, wenn über unseren Glauben und über unseren Herrn Jesus gelästert wird. Und wenn wir sonst Zeugnis geben, sollte nicht unser persönliches Erleben und unsere Erfahrung mit Gott der Hauptinhalt unseres Zeugnisses sein, sondern in erster Linie immer das, was Gott für uns durch Jesus getan hat. Christliches Zeugnis ist das Zeugnis über die Auferstehung, ist Karfreitagspredigt, ist Osterbotschaft, wie es Petrus hier getan hat. Die Heilstaten Gottes also sind die Botschaft, die wir der Welt schuldig sind. Die Apostel hier in unserem Text haben das so verstanden und haben das auch so praktiziert. Ihnen möchten wir auch nacheifern und von Jesus reden. Das Thema unseres Zeugnisses ist dieser herrliche Name Jesus mit der Aussage, oder auf Deutsch gesagt eben, der Herr ist Heil, der Herr ist Rettung. Davon sollen wir reden und zeugen. Das lehrt uns Gottes Wort hier in unserem Text. Und das möchten wir auch tun. Möge unser Herr Jesus uns dazu bevollmächtigen und dazu Gnade geben. Amen.